Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Glyphosat, Rückstände im Bier, Pestizide im Apfel. Wir kommen da gar nicht drum rum. Unser Essen ist mit Umweltgiften belastet und wir sind es auch, sagt Professor Johann Zaller von der Universität für Bodenkultur in Wien. In Deutschland gelten strengste Vorschriften. Viele Landwirte und Biobauern versuchen durch Alternativen konkurrenzfähig zu bleiben. Johann Zaller hat mit seinem Team Forschungen zu Umweltgiften gemacht. Eines seiner Ergebnisse: durch Glyphosat werden Regenwürmer faul, sie produzieren weniger Nachkommen. Am Dienstag war zu Gast in SWR1 Leute. Würde eine Versorgung mit Bioprodukten flächendeckend denn überhaupt funktionieren, war eine Frage.
Wir könnten schon, wenn mehr Konventionelle umsteigen würden auf Bioprodukte. Wir könnten sogar die gesamte Menschheit ernähren. Da gibt es jetzt seit 2 Monaten circa eine neue Studie, die das mal ausgerechnet hat, dass die gesamte Menschheit ohne weiteres mit biologisch produzierter Nahrung ernährbar ist.
Worauf bezieht sich diese Studie? Wie sind die Tests gemacht worden?
Das sind Modellierungen, aber da fließt eben mit ein, dass wir ziemlich verschwenderisch auch umgehen mit Lebensmitteln. Also sehr viel wird ja im Feld eingepflügt, weil es in irgendwelchen kosmetischen Kriterien nicht gerecht wird. Zwiebel ist zum Beispiel, oder Karotten sind so ein Beispiel. Und da könnte man ansetzen. Die Studie geht darauf ein, dass die Kalorien, die biologisch produziert werden, ausreichen würden, um die gesamte Weltbevölkerung zu ernähren.
Wenn alle weniger essen würden wahrscheinlich.
Wenn alle vielleicht ein bisschen weniger Fleisch essen würden, weil die ist extrem energieintensiv. Sehr viel wird auch produziert für sogenannte Bioenergie, also für Ethanol, für Treibstoffe. Und das ist relativ ineffizient alles. Ja.
Gibt es denn Beispiele aus anderen Ländern, die anders damit umgehen, wo es Lösungsansätze gegeben hat?
Zur Pestizidproblematik ja, wie so oft die skandinavischen Länder, Schweden und Dänemark, die haben eine Pestizidsteuer eingeführt. Und siehe da, innerhalb von wenigen Jahren sind die Pestizidaufwände um 70% zurückgegangen, in Dänemark zum Beispiel. Warum? Weil eben die Produkte teurer geworden sind. Die Gelder waren dann zweckgebunden für Umweltbelange. Und die Pestizide sind jetzt nur so günstig, weil die ganzen Folgekosten umgelegt werden auf uns, auf die Allgemeinheit.
Aber ist natürlich die Frage für die Landwirte, wie da dann auch die Schädlingsbekämpfung vonstatten gegangen ist.
Ja, aber die schaffen es trotzdem zu überleben. Und es ist halt ein strukturelles Problem auch ein bisschen in unserer Landwirtschaft. Die Felder werden immer größer, es werden immer mehr Monokulturen angebaut. Es gibt keine Bäume mehr, Solitärbäume in der weiten Flur, keine Grünstreifen mehr, keine Blühstreifen mehr, wo sich Nützlinge ansiedeln könnten, die dann auch mithelfen, im Feld die sogenannten Schädlinge zu dezimieren.
Heißt aber, die Landwirte müssten auch umdenken und Ertrag dürfte nicht mehr das Wichtigste sein. Die Wirtschaftlichkeit, die steht ja immer im Vordergrund. Ist ja auch logisch, oder?
Definitiv. Die steht im Vordergrund, weil es die Politik so will und weil sie danach entlohnt werden, ja. Aber man könnte die Landwirtschaft auch, Stichwort ist die sogenannte multifunktionelle Landwirtschaft, man könnte die Landwirtschaft auch dafür honorieren, dass sie für sauberes Wasser sorgt, dass sie für Landschaftsästhetik sorgt und nicht nur rein Lebensmittel produziert.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Vor 7 Jahren passierte in Japan der größte anzunehmende Unfall, der Super-GAU im Reaktor von Fukushima. Masao Fukumoto ist Journalist und er hat die verstrahlten Ortschaften rund um die Präfektur Fukushima immer wieder besucht. Im vergangenen Sommer war er wieder da. 7 Jahre nach der Katastrophe hat er in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim darüber berichtet, wie es heute in dem zerstörten Kernkraftwerk aussieht.
Man hat versucht, mit dem Roboter zu erkundigen, ja, was sich dann wirklich dann dort aussieht.
Also Roboter deshalb, weil Menschen da nicht rein können. Das ist ausgeschlossen.
Nein, überhaupt nicht. Das ist total ausgeschlossen. Wenn jemand dort ist, stirbt man sofort.
Also mit diesen Robotern haben die versucht, sich ein Bild der Lage zu machen. Dann gibt es ja immer noch dieses Problem der Kühlung. Wie geht das? Wie macht man das?
Muss man immer wieder dann Wasser liefern. Kann man dann relativ einfach die Brennelemente kühlen. Das ist kein Problem.
Aber das Wasser ist ja dann auch kontaminiert. Das ist ja dann verstrahlt. Wird es irgendwo gesammelt oder wird es einfach ins Meer gelassen?
In verschiedenen Behältern muss man dann zuerst mal das kontaminierte Wasser lagern.
Ja.
Danach wird das Wasser dekontaminiert. Dann wird das Wasser ins Meer geschickt.
Das passiert schon?
Schon seit langem.
Was ist mit dem Grundwasser? Ist das Grundwasser gefährdet? Weil da gab es auch immer mal wieder Meldungen, dass es da problematisch sein könnte.
Das Grundwasser ist dann kontaminiert. Das muss dann gestoppt werden, aber man hat dafür dann eine Eiswand errichtet. Aber die Eiswand funktioniert nicht. Deshalb fließt das kontaminierte Wasser immer wieder ins Meer.
Wie ist es eigentlich mit den Fischen? Also ich erinnere mich, als Fukushima passiert ist, hatte man ja auch große Angst, dass das Auswirkungen hat auf das Meer, auf die Fische, die in diesem Meer leben. Wie ist es da?
Ich war mal dann in einem Forschungsinstitut, das die Kontamination von Fischen erforscht. Dann habe ich erfahren, das hängt davon ab, wo die Fische leben. Wenn die Fische am Meeresboden leben, sind die Fische relativ hoch kontaminiert. Und wenn die Fische im Mittelbereich des Meeres dann leben, dann sind die Fische fast gar nicht kontaminiert, weil die Bewegung von Fischen sehr breit ist.
Ja, werden dann Fische in diesem Meer überhaupt gefangen? Und wenn sie gefangen werden, werden die dann auf Strahlung untersucht, bevor sie verkauft werden?
Ja. Die Innung der Fischerei misst immer wieder dann die gefangenen Fische.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute der Woche.
Am Dienstag hat Donald Trump seinen Außenminister Rex Tillerson via Twitter entlassen. Eine Woche vorher hatte sein Wirtschaftsberater Gary Cohn seinen Rückzug angekündigt. Und die Woche davor sagte die Kommunikationschefin Hope Hicks, dass sie das Weiße Haus verlassen will. Rückzüge und Entlassungen im Wochentakt. Die deutsche Journalistin Katja Ritterbusch beobachtet das aus Atlanta. Am Mittwoch war sie zu Gast in SWRs Leute bei Wolfgang Heim und da ging es auch um Donald Trump und die Frauen. Trumps Anwalt zahlte einer ehemaligen Pornodarstellerin $130.000 Schweigegeld.
Stormy Daniels heißt sie. Ich meine, der Name ist ja schon großartig. Sie ist eine von vielen. Ich bin davon überzeugt und ich glaube, damit sagt man auch nichts Falsches, dass sie wahrscheinlich nicht die Letzte sein wird. Ja, Donald Trump und die Frauen, wir wissen, wie er über Frauen denkt, was er da so bevorzugt. Da wickelt er ja auch wenig drum rum. Ich meine, wir erinnern uns an diese Tapes, an diese Aufnahmen, die kurz vor der Wahl rauskamen.
Diese
Pussy-Nummer. Diese Pussy-Grabscher-Nummer. Das hat aber nicht verhindert, dass er gewählt wurde. Und das, was die Frage, die ich wirklich interessant finde, die auch in den Südstaaten, in denen ich erlebe, doch sehr heftig gestellt wird, wie weit beeinflusst das seine Basis, die ja sich zu einem großen Teil aus der religiösen Rechten zusammensetzt, also aus tief evangelikalen, religiös durchdrungenen Wählern. Und das ist ein Widerspruch nicht nur bei uns in Europa, sondern durchaus auch in den USA. Denn Trump taugt ja nun wirklich nicht gerade zum moralischen Vorbild.
Aber, wie löst man diesen Widerspruch
auf? Er ist von diesen Leuten 80% gewählt worden. Ja. Und mehr als 70%, die letzte Zahl, die ich gelesen habe, war 72, unterstützen ihn immer noch. Und ich denke mal, eine These, die man oft hört, ist, dass diese Leute sagen, wir nehmen lieber einen Sünder, der liefert in allen anderen politischen Fragen, denn diese Leute ticken ja nicht nur religiös, die haben auch andere Ziele, was den Iran-Deal angeht, was die Zölle zum Beispiel, was den Freihandel angeht etc. Solange er in diesen Bereichen liefert, ist uns das egal. Nehmen wir lieber einen Sünder als einen Frommen, der nicht liefert, wie zum Beispiel Jimmy Carter.
Trump ist ja einer, der ein großes und extremes Mitteilungsbedürfnis hat.
Ja.
Äußert er sich eigentlich mit diesem Mitteilungsbedürfnis auch zu diesen ganzen Vorwürfen der sexuellen Belästigung, der sexuellen Übergriffe?
Da ist er erstaunlich schweigsam für Herrn Trump. Da hat er bisher, er sagt überhaupt ja wenig zu den Sachen, die für ihn heikel werden. Also ich meine, er sagt immer noch natürlich viel zu viel, aber da hat er sich bisher überhaupt nicht direkt zugeäußert. Er hat damals im Wahlkampf, als diese Pussy-Nummer rauskam, hat er sich tatsächlich geäußert, sehr vage, hat gesagt, ja, tue ihm leid, sei nun halt passiert und so weiter. Aber ansonsten schweigt er dazu, erstaunlicherweise.
Aber sagen Sie, es gibt doch in Amerika auch eine Frauenbewegung, es gibt Emanzipation, es gibt erfolgreiche, selbstbewusste, junge und nicht mehr ganz so junge Frauen. Nehmen die das eigentlich alles so hin? Als Gott gegeben oder wehren die sich oder organisieren die sich?
Nee, ganz, ganz im Gegenteil, glaube ich. Also Trump ist ja auch, wenn man sich die Wählerdemografik anguckt, ist ja mehr von Männern als von Frauen gewählt worden. Das heißt, es sind ja, ich meine, Trump ist mit Mehrheit gewählt worden, aber es hat auch einen großen Teil der Amerikaner gegeben, die ihn nicht gewählt haben. Schauen Sie sich diese ganze MeToo-Bewegung an, die ich durchaus, mit der ich auch Probleme habe, aber ein Teil ist auch sicher in Reaktion auf dieses sexistische Gebaren von des Präsidenten zustande gekommen.
Als Deutsch-Amerikanerin verfolgt Katja Ridderbusch die amerikanische Politik und berichtet als Journalistin darüber in der Süddeutschen, in der Welt und der Zeit. Am Mittwoch war sie zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim. Vor 13 Jahren ging Katja Ridderbusch in die USA. Damals hieß der Präsident George W. Bush.
Man wandert ja nicht wegen eines Präsidenten aus oder die Auswanderung hat überhaupt nichts mit einem Präsidenten, der gerade amtiert, zu tun. Das Interessante ist, dass Bush, der ja damals nicht nur in Europa, auch in Amerika in liberaleren Kreisen so das Allerschlimmste war. Das hat sich heute natürlich ein bisschen relativiert. Ja? Ich meine, Bush hat sozusagen eine gewisse Renaissance erlebt. Er gilt immerhin als jemand, der zwar erzkonservativ war, Entscheidungen getroffen hat, Irakkrieg und so weiter, die wir natürlich alle kritisiert haben, mit furchtbaren Beratern umgeben waren, aber doch eine gewisse moralische Integrität hatte, zumindest im Vergleich zum jetzigen Präsidenten, und auch berechenbar war.
Und sich auch mal in Verbindung mit Obama relativ Trump kritisch geäußert hat.
Ja, das ist einige Monate her. Ja.
Sie waren im Land 5 Jahre, dann haben Sie beschlossen, amerikanische Staatsbürgerschaft anzunehmen.
Ja.
Wie wird man amerikanische Staatsbürgerin?
Ja, ich bin in die USA gegangen, weil mein Mann Amerikaner ist. Also ich habe geheiratet. Dann bekommt man zunächst ein Einwanderungsvisum und dann die Green Card. Und wenn man die einige Jahre hat, kann man sich bewerben um die Staatsbürgerschaft, was ich dann auch getan habe. Und das ist ein langer Prozess mit vielen Prüfungen und Hintergrundchecks und am Ende einem Interview mit einem Einwanderungsbeamten. Und wenn man das besteht, sozusagen, das sind Sprachtests, das bestimmt Staatsbürgerkunde wird dann auch abgefragt. Dann
was fragen
man,
die da?
Ach, die fragen bestimmte Basisfragen über die Verfassung, über die Geschichte der USA. Also ist alles relativ einfach, sich darauf vorzubereiten, wann bestimmte Feiertage sind. Da muss man ein Sätzchen in Englisch sprechen und in Englisch schreiben und lesen. Und dann wird man vereidigt mit dem Treueschwur und allem drum und dran. Da war unter Obama. Dann spricht also natürlich per Video leider nicht live der Präsident und dann hebt man
Wobei
die rechte Hand.
Vorher, glaube ich, noch gefragt wird, waren Sie Mitglied in einer kommunistischen Partei? Waren Sie Mitglied einer terroristischen Vereinigung? Sind Sie der Prostitution nachgegangen?
So ist das. Diese Fragen sind dabei, das ist richtig. Ich musste sehr lange überlegen, aber habe das dann doch abschlägig beantwortet. Ja, so war das.
Und dann die Vereidigung und dann die Nationalhymne. Soll man die mitsingen? Darf man die mitsingen? Muss man die mitsingen?
Die Nationalhymne übrigens wurde bei uns gar nicht gesungen. Es wurde der Treueschwur, die Pledge of Allegiance. Den muss man ablegen, da soll man auch mitsprechen. Ich meine, ich war in einem Raum mit, glaube ich, 300 anderen.
Okay.
Ob man da jetzt wirklich jeder Einzelne mitspricht oder nicht oder jeden Satz mitspricht, man liest es auch ab.
Wem schwört man denn da die Treue?
Man schwört die Treue auf die Nation unter Gott.
Auf die Verfassung?
Auf die Verfassung.
Okay.
Und auf die Nation. Genau.
Deutsche Staatsbürgerschaft haben Sie behalten?
So ist das. Ich bin doppelte Staatsbürgerin, 2 Pässe, 2 Identitäten und genauso fühle ich mich eigentlich auch heute. Das passt ganz gut.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Wie werden Studien zu Feinstaub und Stickoxiden interpretiert? Unterschiedlich, auch von Lungenspezialisten. So kritisiert Dieter Köhler, der fast 30 Jahre lang eine Lungenfachklinik im Sauerland leitete, die Interpretation des Umweltbundesamts zur neuen Studie, dass es 6000 vorzeitige Todesfälle durch Stickstoffdioxid gibt. Er war am Freitag zu Gast in SWR1 Leute und sagt:
Man hat einfach die Stadt und die Landbevölkerung miteinander verglichen. Am Land gibt es weniger Stickoxide und die Leute leben dort etwas länger. Das war's. Man hat sie natürlich gefragt, ob sie rauchen, ob sie eine andere Erkrankung haben und so weiter. Aber die Einflussfaktoren, die die Lebenserwartung bestimmen, sind in der Regel 100, manchmal 1000-fach größer. Und man kann einfach nicht so kleine Unterschiede scheinbar herausrechnen und sagen, das hätte miteinander was zu tun.
Wofür nehmen Sie Ihre Quellen, dass Sie diese Studie so kritisieren?
Ja, nun, ich habe mich mit dem Problem der Lungenschädigung durch Stäube und Gase vor 40 Jahren habilitiert. Das heißt, ich habe darüber geforscht, kenne die Szene auch recht gut und kann das natürlich besser beurteilen als jemand, der das sich nur anliest. Und alle diese Studien zum Feinstaub, gibt es sehr viel mehr Daten, ist das ähnlich, manche Ergebnisse zeigen einen kleinen Effekt. Es gibt aber auch umgekehrte, die dann wieder bewusst nicht adäquat veröffentlicht werden oder auch manchmal totgeschwiegen. Es gibt zum Beispiel, nehmen wir mal Sevilla, da hat man eine sehr hohe Feinstaubkonzentration und die Leute, die direkt an der Straße wohnen, leben länger als die, die weiter weg wohnen.
Sie wollen aber nicht sagen, Feinstaub ist gesund.
Natürlich nicht, das eine wie das andere. Aber in diesen Dosen macht weder Feinstaub noch Stickoxid etwas. Natürlich gibt es Stäube, die gefährlich sind in hohen Dosen. Das hatten wir in den 40er, 50er Jahren im Ruhrgebiet bis in die 60er noch, als man Schwefeldioxid hatte. Das gibt es heute kaum noch. In der dritten Welt gibt es das noch. Unter Tage, wenn die Leute arbeiten und inhalieren Quarz, dann kommen die natürlich auf eine Steinstaublunge. Aber das sind Dosen, da reden wir, die sind 100- bis 1000-fach höher als das, was der Feinstaub macht.
Aber betrifft es nicht Patienten beispielsweise, die betroffen sind, wie kleine Kinder oder eben auch ältere Menschen oder Asthma-Patienten? Inwiefern hat es dahingehend einen Einfluss?
Es ist an sich so, dass Gase, Reizgase, zu denen auch Stickoxid gehört, allerdings erst in sehr, sehr hohen Konzentrationen, und auch Stäube, vor allen Dingen Lungenkranke, belasten. Das ist auch nachvollziehbar. Das kennt jeder, wenn er irgendwo in einen stark verräucherten Raum kommt, muss er husten, wenn er Nichtraucher ist. Oder wenn man mal in der dritten Welt ist oder früher im Ostblock, als man sehr viel Braunkohle verheizt hat, man roch das direkt. Das sind natürlich sehr hohe Konzentrationen. Das betrifft vor allen Dingen in erster Linie die Lunge. Die Sache mit den anderen Erkrankungen ist, es gibt gar keinen richtigen medizinischen Grund, der das erklärt, warum man jetzt zum Beispiel bei dem Stickoxid, kommt das raus, vermehrt Blutzuckererkrankungen, also Diabetes bekommen soll. Das ist schlichtweg nicht vorstellbar. Denn das Gas als solches macht eine kleine Ansäuerung der Bronchialschleimhaut, pH-Verschiebung, die in diesen Dosen so gering ist, dass der Organismus, der das ständig erlebt, ohne Probleme wegkompensieren kann. Es ist nicht vorstellbar, dass da überhaupt eine Verbindung, ein Link dazwischen ist. Es ist einfach zufällig, dass die Leute in der Stadt auch einen anderen Lebensstil haben. Jemand, der nun an einer staubbelasteten Ecke wohnt, hat in der Regel eine andere Sozialstruktur. Er achtet weniger auf seine Gesundheit, er treibt weniger Sport. Alles das kann man ja nicht erfragen. Diese Einflussfaktoren sind 100-fach größer.
Also da werden Ihnen jetzt viele Menschen widersprechen, die auf ihre Gesundheit achten und die einfach aufgrund von Lebensumständen vielleicht auch gezwungen sind, an schmutzigen Straßen zu leben. Also das können Sie doch nicht absprechen.
Natürlich nicht. Aber in der Summe ist es nun mal so. Es gibt einfach einen Unterschied zwischen dem Lebensstil, zwischen Stadt- und Landbevölkerung. Und das erklärt den Unterschied allein.
Die Feinstaub- und Stickoxidstudien spalten die Wissenschaftler. Professor Dieter Köhler kritisiert die Interpretation der Studien und bezweifelt die Gefährlichkeit der Schadstoffe bei den festgelegten Grenzwerten. Am Freitag war der ehemalige Leiter einer Lungenfachklinik zu Gast in SWR1 Leute. Ein Thema: Wir gehen jetzt Politik und Wissenschaftler mit den Erkenntnissen aus den Studien um.
Das ist ja ein Problem der politischen Umsetzung. Ich versuche nur, die Basis für diese politischen Tätigkeiten zu kritisieren, weil die Datenlage das definitiv nicht hergibt. Diese Mengen sind nicht gefährlich, vor allen Dingen der Stickoxid. Jetzt haben wir nochmal den Salat und jetzt gibt es die Rechtsverordnung. Und das ist eigentlich das Dilemma. Und wahrscheinlich kommen wir aus dieser Nummer oder die Politik aus dieser Nummer nicht mehr raus.
Ist denn dann, wenn wir das Problem betrachten, ist dann schon die Wissenschaft das Grundproblem?
Ja, das eigentliche Problem ist die Wissenschaft, die sich an ihre eigene Nase nicht gefasst hat, um methodenkritisch zu sein. Sie hat auch nie versucht, die Studien zu widerlegen. Falsifizieren nennt man das. Es gibt ein berühmtes Beispiel von dem Philosophen und Mathematiker Popper, der gesagt hat, wenn ich die Hypothese aufstelle, es gibt nur weiße Schwäne und ich reise durch die Welt, um jeweils einen neuen weißen Schwan zu suchen und irgendeiner raunt mir zu, naja, vielleicht in Neuseeland und Australien könnte es schwarze Schwäne geben, das sind tatsächlich die Schwäne schwarz, dann vermeide ich die Aussage und fahre bloß nicht nach Australien. Und es nützt nichts, wenn ich immer einen weißen Schwan finde, es wird nicht besser dadurch.
Und dennoch haben wir jetzt den Dieselskandal und den lassen Sie ja wahrscheinlich auch nicht einfach durchgehen, oder?
Nein, nein, das ist ja völlig klar. Also die Autoindustrie hat natürlich getrickst, das ist genauso verwerflich, das ist schlimm. Und sie hat gemerkt, dass sie mit den Grenzwerten Probleme hat, also hat sie geschummelt. Und es ist leider so, das kenne ich aus meiner früheren Tätigkeit und auch noch aktuell, wenn man mit der Industrie zusammenarbeitet, das gilt auch für manche Pharmafirmen zum Beispiel, nicht für alle, die nur arbeiten, wenn sie eine politische gesetzliche Vorgabe bekommen. Sie arbeiten unter Druck mit der sogenannten Selbstbeschränkung. Das hat nie funktioniert. Die Industrie braucht das genauso. Das ist leider so. Das ist aber eine andere Baustelle.
Das heißt, dieser Druck ist aber jetzt eben da durch wissenschaftliche Studien. Und da ist jetzt eben auch eine Umsetzung gefordert.
Der Druck ist da durch die politischen Vorgaben und die haben eben getrickst und ich bin auch der Meinung, dass diese Trickserei natürlich die Autoindustrie zahlen soll. Das soll jetzt nicht der Steuerzahler, auf keinen Fall. Da wäre ich auch strikt dagegen.
Ja, aber da gibt es dann natürlich Statements wie von VW-Chef Matthias Müller, der einfach sagt, ja, sie sehen sich dahingehend nicht in der Verantwortung, sondern die Politik sollte beispielsweise mehr die E-Mobilität unterstützen.
Nein, das sehe ich nicht so. Die E-Mobilität hat ja auch nur scheinbare Vorteile. Solange wir noch den Strom aus der Steckdose holen, wird hier irgendwo Braunkohle in der Regel verbrannt oder Erdgas. Das heißt, es ist überhaupt nicht CO2-neutral. Das wird sich vielleicht mal ändern, aber da geht noch ein Jahrzehnt mindestens ins Land. Also das ist nicht die Lösung, sondern man muss tatsächlich das Problem angehen, wie es ist. Zum einen, was wahrscheinlich nicht umsetzbar ist, die Grenzwerte anheben, weil sie eben nachgewiesenermaßen in dieser Form unschädlich sind. Und die andere Sache, die Verkehrskollaps reduzieren, die Innenstädte freimachen, die Verkehrsdichte reduzieren, dann löst sich das von alleine.
SWR 1, Leute der Woche.
Martin Schulz blickt auf ein Jahr voller Höhen und Tiefen zurück. Der Ex-SPD-Chef will jetzt weiter dem Bundestag angehören. Am Mittwoch saß er nach einer verschleppten Grippe im Plenarsaal und wählte Angela Merkel zur Kanzlerin. Der Spiegel-Journalist Markus Feldenkirchen war 150 Tage lang an der Seite von Martin Schulz, begleitete ihn im Wahlkampf, hat darüber im Spiegel geschrieben und daraus ein Buch gemacht. Die Schulz-Story, ein Jahr zwischen Höhenflug und Absturz. Am Donnerstag war Markus Feldenkirchen zu Gast in SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim und sagte, dass Martin Schulz ein hochemotionaler Mensch sei.
Insofern war er auch für ein solches Projekt und ein Buch quasi eine Wunschgestalt, weil jemand, der wirklich zu erkennen gibt und auch äußert und ausspricht, irgendwie was in ihm vorgeht, ist natürlich tausendmal interessanter als so ein stillgelegtes, kühles Neutrum.
Klar.
Das war so. Da musste man nicht dreimal nachfragen, die klassische banale Journalistenfrage, wie geht's Ihnen denn jetzt damit so oder wie fühlen Sie sich? Das lag immer relativ transparent auf dem Tisch.
Zwei Beispiele vielleicht für diese Emotionalität. Einmal ein ARD-Kommentar nach der verlorenen NRW-Wahl. Ja. Schulz-Effekt völlig verpufft, sagt der Kommentator. Und wie war die Reaktion von Schulz?
Dieser Drecksack, ja. Drecksack ist, ist schon häufiger gefallen. Ist ja jetzt anonym, aber ich glaube, das ist, das sagen Sie da auch manchmal, wenn Sie Leute im Fernsehen sehen, die Sie nicht so toll finden, oder?
Ja, aber neben mir sitzt kein Spiegelreporter und ich muss damit rechnen, dass das irgendwann mal in gedruckter Form und das Volk kommt.
Das war jetzt wiederum für mich das Interessante an dem Projekt, dass da authentische Reaktionen mitbekommen habe.
Zweites Beispiel.
Dreckshammel ist auch noch ein sehr beliebter Ausdruck.
Dreckshammel.
Dreckshammel habe ich in dem Jahr auch oft gehört.
Zweites Beispiel, da ging es um Schröder, den er ja eigentlich erst in den Wahlkampf mit einspannen wollte. Dann kam die Geschichte, dass der
bei Russland im Aufsichtsrat eine wichtige Funktion übernehmen will.
Reaktion Schröder, dieser Schröder geht mir auf den Senkel.
Ja, das ist ja jetzt wirklich noch eine milde Form für dieses asoziale bzw. unsolidarische Vorgehen von ehemaligen SPD-Chefs und Kanzlerkandidaten und Vorgängern. Also was dem da alles reingeplatzt ist, dummdreiste Interviews von Peer Steinbrück, seinem Vorgänger als Kanzlerkandidat. Schröder hat ständig dafür gesorgt, dass alle Leute nur über den geldgeilen Russen Schröder geredet haben und nicht mehr über die Inhalte der SPD. Also da hätten sie sich auch geärgert.
Ja, der hat schon auch unfassbar viel Pech gehabt, der Wahlkampfmanager, der einen Schlaganfall bekommen hat.
G20-Gipfel in Hamburg, den hat er nicht veranstaltet, sondern Olaf Scholz, der jetzt der Profiteur von seinem ganzen Absturz ist.
Und dann Bilder, also in Erinnerung mir geblieben sind zwei Bilder, ich glaube sogar am selben Wochenende entstanden. Erstes Bild, Obama, Angela Merkel, herrlich, wunderbar. Mhm. Zweites Bild, Martin Schulz in einer Fischfabrik mit so einer Plastikhaube auf dem Kopf.
Ja, das war ein sehr unvorteilhaftes Bild und Ja, das ist bei Betriebsbesichtigungen immer das Problem für Politiker. Müssen sie dann irgendwelche Schutzsachen anziehen? Sagen wir, die von absolut professionellen Pressesprechern begleitet werden, die kommen vielleicht nicht in die Situation, dass es solche Bilder von ihnen gibt.
Es ist die erste und letzte Politiker-Nahaufnahme dieser Art. Auch die Frage wird nach der Schulz-Story diskutiert. Markus Feldenkirchen, politischer Autor des Spiegels, hatte Martin Schulz 150 Tage lang im Wahlkampf begleitet und daraus ein Porträt gemacht, das sowohl hochemotionale Momente zeigt, als auch ein Versagen von Kandidat und Beratern. Am Donnerstag war Markus Feldenkirchen zu Gast in SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim und erklärte, was er während der Recherche über Politik gelernt hat.
Ich hätte mir persönlich nicht vorstellen können, dass der Versuch, Bundeskanzler zu werden, von der SPD so unprofessionell begleitet wird. Das lag in großen Teilen an Sigmar Gabriel, der einfach die Vorbereitung des Wahlkampfs im vergangenen Jahr nicht wirklich angegangen ist, weil er selber die ganze Zeit nicht wusste, ob er selber antritt. Und dann hat er gesagt, solange ich das nicht weiß, planen wir auch nichts. Und dann dachte ich mir auch, man trommelt wirklich einfach die besten Leute zusammen, wenn man das Ziel hat, das wichtigste Amt des Staates zu bekleiden. War aber nicht der Fall.
Und was, ohne da jetzt noch in alle Details zu gehen, was von außen überhaupt nicht ersichtlich war, nach dem Scheitern von Jamaika offenkundig nicht auf diese Situation vorbereitet gewesen zu sein und einen Plan B in der Tasche zu haben.
Das war so. Es gab keinen Plan B. Alle haben darauf gesetzt, nicht nur Martin Schulz, sondern auch der Rest in der Parteiführung, dass es schon klappen wird. Und über den für sie unwahrscheinlichen Fall hatten sie nicht nachgedacht, zumindest keinen klaren Plan B.
Dieser Martin Schulz, letztlich eine tragische Figur, der sich Frage von anderen in der Spitze der SPD jetzt auch verraten und verkauft fühlt?
Er sagt das anders, aber gewisse Individuen aus der SPD-Spitze, von denen fühlt er sich schon verraten. Und ich muss sagen, wenn man diese ganze Dramatik eines ganzen Jahres sieht und was dann auch in den letzten Monaten nochmal für paradoxe Dinge geschehen sind, also ich glaube, etwas Vergleichbares hat es so verdichtet in einem Jahr noch nicht gegeben.
Nehmen wir zum Schluss der Sendung nochmal diese beiden Spitzenpolitiker, die auf unterschiedliche Art einen brutalen Absturz jetzt erlebt haben, Martin Schulz und Sigmar Gabriel. Mhm. Werden die 4 Jahre lang Hinterbänkler der SPD jetzt sein?
Ich weiß es nicht. Also ich weiß es sowohl bei Gabriel nicht als auch bei Schulz nicht. Ich glaube, er wird versuchen, nochmal zu sehen, ob er in dem Bereich, in dem er sich besonders gut auskennt, deutsch-französische Beziehungen, Europapolitik, irgendwas Sinnvolles machen kann.
Glauben Sie, dass die SPD ernsthaft daran gehen wird, sich in Anführungsstrichen rund zu erneuern, auch vor dem Hintergrund, dass es drumherum in Europa Länder gibt, wo es die Sozialdemokratie faktisch nicht mehr gibt?
Es wäre dringend nötig, sowohl programmatisch als auch personell. Programmatisch ist alles offen, da wird munter diskutiert. Die Große Koalition hilft nicht wirklich dabei, sich programmatisch klarer zu definieren. Die beiden Personen, die jetzt an der Spitze sind, Scholz und Nahles, sind allerdings die, die schon am längsten dabei sind. Also, wie man das als Erneuerung verkauft, da muss sich die Pressestelle noch was ausdenken.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Eins gehört. SWR 1.